Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Denn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten, live aus Marokko. Das war gerade meine Lunge, so klingt sie nach der ersten Etappe. Und wir nehmen euch mit. Hallo Rick.
Hallo, aber wir haben gewonnen.
Wir haben gewonnen.
Wir haben einfach...
Ich hab alles gegeben.
Wir haben gewonnen die erste Etappe. Liebe Grüße von meiner Seite auch. Schön, dass ihr zuhört. Marokko Gravel. Die sollte das Rennen gar nicht. Sahara Gravel. Marokko Gravel. Sahara Gravel heißt das Rennen. Vier Etappen fahren wir hier. Wir haben es ja, glaube ich, groß im Podcast angekündigt. Dann, wir haben erst zwei Folgen dieses Jahr aufgenommen, ne?
Ja, ist korrekt.
Das eine pro Monat.
Aber gut, wir haben jetzt auch Februar, ja. Immerhin.
Ist okay.
Immer noch.
Es war sehr stressig und wir befinden uns jetzt nach der ersten Etappe und wir würden euch, glaube ich, einfach gerne mitnehmen, wie die Anreise verlaufen ist, wie die Vorbereitung lief. Und
bei der Vorbereitung gibt es nicht viel zu erzählen.
Ja, und dann halt erste Etappe vor allen Dingen heute. Und dann können wir noch ein bisschen sprechen, was allgemein noch so los war. UAE-Tour habe ich ein bisschen verfolgt. Algarve war ja sehr witzig, was auf der ersten Etappe passiert ist.
Definitiv.
Aber lass uns vielleicht mal thematisch beim Sahara Gravel bleiben. Also wir sind, Etappe 1 ist geschafft. Wir liegen hier gerade irgendwo in einer Oase, in der Wüste. Das ist wirklich sehr, sehr schön, wo wir sind. Und wir können ja mal von vorne anfangen.
Genau. Also vorbereitungstechnisch kann man auf jeden Fall sagen, du hast ja in der letzten Folge bereits erwähnt, du hast Training vergessen. Ich habe eigentlich gefühlt dann ganz gut trainiert und dann hat mich so Mitte der Woche eine fette Erkältung ereilt, mit der ich dann halt auch hier angereist bin. Und wie es halt immer so ist, man weiß, ist dann halt so ein bisschen Lotto spielen, wie sich dann am Ende auf dem Fahrrad anfühlt, dazu gleich mehr. Ansonsten seid ihr einen Tag vor uns angereist. Ihr seid nach Marrakesch geflogen, genauso wie wir auch. Und du, wenn ich wir sage oder ihr, bist mit deinem Filmer Tibor und deinem Wingman Nobby angereist.
Nobby ohne Hobby und Tibor sind auch am Start. Und also meine Vorbereitung lief ja nicht so gut wie deine, würde ich sagen. Du hast ja schon richtig trainiert. Weight Watchers, die Body Composition angepasst.
Ich habe 800 Kilometer dieses Jahr. Davon habe ich 400 in der vorletzten Woche gemacht. Also so richtig gut würde ich jetzt auch nicht sagen.
Solide, das, aber.
Also ich will eine Übertreibung.
Nein, aber ich sag mal, du bist ja berufstätig. Also und dafür finde ich das schon eine ordentliche Vorbereitung. Meine Vorbereitung ging eher über andere Sportarten. Ich bin wenig Rad gefahren.
Aber dafür Fußball.
Fußball.
Eishockey,
Paddle. Paddle-Tennis habe ich gespielt, mal laufen gewesen.
Heißt das Paddle oder Padel eigentlich?
Ich glaube, wir sagen, deutsche Leute sagen Paddle und Leute, die es wirklich richtig aussprechen, sagen Padel.
Okay.
Und schwimmen war ich. Und ich war tatsächlich nur dreimal vorher auf dem Rad. Zweimal war ich eine Stunde auf der Rolle, auf Swift. Und einmal bin ich 42 Kilometer mein neues Gravelrad testen gefahren.
Und dein Bike fit?
Ja, gut, mein Bike, das ging zackig. Aber ich habe ein Bike fit noch gemacht extra. Zip hat mir neue Laufräder geschickt. Canyon hat ein neues Gravelrad geschickt. Also mein Setup ist top. Auf der Materialseite bin ich perfekt ausgestattet. Danke da nochmal an meine ganzen Partner. Und ja, ansonsten kann ich eine sehr witzige Geschichte erzählen. Bei dem dritten und letzten Training, bei der 42 Kilometer Runde.
Jetzt bin ich gespannt.
Ist mir einfach was passiert. Das ist mir, glaube ich, nicht mehr passiert, seitdem ich U13-Fahrer war.
Du hattest einen Hunger.
Nee, das ist mir schon öfter passiert. Sorry, dass wir immer so ein bisschen husten. Das ist einfach so die Rennbelastung. Wir sind natürlich beide jetzt ewig kein Rennen gefahren und
ja,
haben
es
ein bisschen übertrieben.
Also wenn man unsere Schuhe und unsere Beine und auch das Gesicht angeschaut hat, hier ist schon sehr viel Staub, trockene Luft.
Ja.
Und wir waren natürlich auch auf der Höhe, also zumindest auf 1,7 ungefähr. Und ich glaube, so diese Kombination aus der kalten Luft, weil oben war es schon frisch, ist ein bisschen eine Herausforderung für die Lunge. Deshalb hüsteln wir hier rum und ich laboriere ja auch noch mit meiner Erkältung. Ich bin mal gespannt, wie die Woche noch läuft.
Ja, wir müssen ja nichts erzwingen. Auf jeden Fall bin ich dann in Witten war ich. Da kommt meine Frau ja gebürtig her. Und da kann man eigentlich so um Dortmund ganz gut graveln, sehr schön. Und das habe ich gemacht. Und bin einfach so 3-4 Kilometer, bevor ich zu Hause war. Ich war auch irgendwie, es war so -2 Grad, es war so ein sehr schöner sonniger Tag, aber sehr kalt. Und ich habe an der Ampel angehalten, also auf dem Radweg, an der Fahrradampel und wollte die betätigen.
Ah, jetzt geht mir ein Licht auf. Ja, sprich weiter.
Wollte die betätigen. Und dann habe ich aber irgendwie den Abstand falsch eingeschätzt dazu, weil ich war so einen Tick zu weit weg. Und dann habe ich gemerkt, okay, das wird nichts. Und war halt so mit dem Körper wirklich schon auf die Seite. Ich habe dann ganz schnell gegengelenkt auf die andere Seite nach rechts. Und dann klickt man halt cool aus und man hat es eigentlich einfach das Problem gelöst. Das Problem ist nur, dass ich habe es nicht geschafft auszuklicken und ich bin umgefallen. Und das war wirklich das allererste Training mit meinem Canyon-Rad. Und ich habe mir direkt meinen rechten Schalthebel zerkratzt und das Schaltwerk angedötscht. Oh, das hat mich richtig abgefuckt. Und dann war dieser Moment, es war halt ein Sonntag, schönes Wetter. Das waren halt auch einfach so 6 Leute auf der anderen Seite, die der Sache zugeschaut haben. Und die kamen auf mich zu und meinen so, und alles okay? Und ich bin natürlich männlich, wie ich bin, aufgestanden. Ja, klar, ist kein Problem. Bin direkt weitergefahren auf cool und einfach schnell weg aus der Situation. Und so nach 300 Metern habe ich mir gedacht so, ich glaube, ich habe mir das Handgelenk gebrochen. Das hat so, mein Handgelenk hat einen Tag lang so wehgetan. Und dann habe ich mir einfach entschlossen, dann einfach kein Rad mehr zu fahren vorm Rennen, damit ich nicht mich noch verletze im Training.
Ist aber auch komisch, wenn man solche Situationen, die Stimme weg. Wenn man solche Situationen hat im Training, dass man stürzt, dass irgendwas mit einem Auto passiert, dann will man einfach nur so schnell wie möglich raus aus dieser Situation. Ich bin da ja auch mal vor 2 Jahren, glaube ich, auf dem Radweg angefahren worden von so einem Auto. Und ich habe halt einfach so gemerkt, so, mir tut schon vieles richtig weh. Aber ich will es einfach in Ruhe mir anschauen. Und ich will nicht, dass irgendjemand jetzt noch voreilig irgendwie einen Krankenwagen ruft oder sowas. Und dann bin ich auch einfach nur so um die Ecke gefahren und habe so alleine meine Wunden geleckt sozusagen.
Ach ja. Naja. Also das war die Vorbereitung. Ich habe wenig trainiert, Tanja mehr, aber leider krank geworden. Jetzt dann noch, du warst ja noch in Girona, richtig? Und bist dann, ja, auf der Heimreise irgendwie hat es dich ein bisschen erwischt.
Naja, ich sag mal so, Grüße gehen raus an Sebastian Kienle. Also es kamen schon 2 Leute krank ins Haus, unter anderem der Kienlemann. Und dementsprechend, wir waren mit 12 Leuten in so einer großen Butze, wurden dann immer mehr Leute krank, wie es halt häufig so ist. Und ich habe mich eigentlich wacker gehalten, aber Lennart ist dann am letzten Tag krank geworden. Und ich habe noch so 3 Tage, hat mein Immunsystem dagegen gehalten und dann war Schluss. Dann hat die Seuche zugeschlagen. Und es war dann natürlich irgendwie auch so ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, weil natürlich will man nicht krank werden, aber hätte ich zumindest wie Lennart schon sonntags gekränkelt, wäre ich halt jetzt auf jeden Fall wieder auf dem höheren Ast.
Naja, dann geht es bestimmt wieder gut am Freitag,
wenn das Rennen vorbei ist. Für den Rückflug. Naja. Und den 8-Stunden-Transfer, das wird, glaube ich, auch noch.
Genau.
Na, man kann auf jeden Fall schon mal generell zu Marokko sagen, bevor wir anfangen, über das Rennen zu reden. Es ist auf jeden Fall eine ganz andere Welt, würde ich schon sagen, oder? Warst du schon auf diesem Kontinent, warst du schon in Afrika vorher? Ja, warst Südafrika.
Ja,
aber das ist anders,
nur in Südafrika, genau. Und nee, es ist natürlich schon anders einfach, aber also mir gefällt es gut hier, muss ich sagen.
Ja, also bisher, die Leute sind ultra nett.
Ja.
Ich finde es auch ganz angenehm, dass man, ich finde es ja immer schwierig, wenn man in ein Land kommt, wie zum Beispiel China, und man kann so sprachlich gar nichts machen. Mhm. Aber hier sprechen ja eigentlich alle Französisch.
Ja.
Und dass man so mit Französisch vorankommt, finde ich sehr angenehm.
Ja,
Leute,
Französisch
so,
kann ja.
Ja.
Kannst kann du Französisch?
Ich jetzt, ja, kann ich.
Achso, okay. Das wäre jetzt geil, wenn du das gesagt hättest, aber kein Wort Französisch kannst. Weil ich finde gut, dass wir hier Französisch sprechen. Das kann ich zwar nicht, aber...
Und ansonsten ist es halt ja einfach eine andere Welt, allein vom Straßenverkehr, man hat es gemerkt, als wir am Flughafen ins Taxi gestiegen sind, die Dynamik auf der Straße ist wirklich so ein bisschen wie entweder auf so einer Schwimmbahn oder in so einem Peloton, also irgendwie funktioniert es, es float so vor sich hin, aber eigentlich ist es also made for, wie sagt man da?
Chaos. Also man ich glaube, um da mal tiefere Einblicke zu bekommen, ich glaube, insgesamt fahren jetzt hier 120 Menschen mit. Es gibt einmal die Single Man oder die Single Männer Wertung, dann gibt es die Single Frauen Wertung und dann gibt es die Paar Wertung. Und ich glaube, bei den Paaren, wo wir ja auch teilnehmen, also Mixteams oder allgemein, also wenn man halt als Duo fährt, wird nochmal unterschieden zwischen Mixteams, also Frau Mann und Mann Mann. Und das ist echt logistisch. Nicht
und Frau, glaube ich, noch.
Nee, Frau, glaube ich nicht. Habe ich extra nachgefragt. Ich glaube, es gibt nur ein einziges Frauen-Frauen-Team.
Ah, okay.
Deswegen gibt es da, es macht dann relativ wenig Sinn, wenn es nur ein Team gibt.
Das stimmt. Ja, schon sicherer Sieg.
Ja, sicherer Sieg schon beim Start, mega. Nee, und wir sind, also ich bin einen Tag früher schon gekommen als du. Und das Rennen führt halt wirklich eigentlich die ganze Zeit immer mehr in die Wüste, immer mehr in die Sahara, bis man dann wirklich die letzte Etappe 15 Kilometer vor der algerischen Grenze ist das Ziel. Und dann gibt es am Freitag halt diesen langen Transfer zurück nach Marrakesch, wo wir gelandet sind. Und man landet hier, dann haben wir eine Nacht beide in Marrakesch geschlafen. Ich halt von Freitag auf Samstag, du von Samstag auf Sonntag. Und dann hat man einen Bustransfer, so 3-4 Stunden gehabt, bis nach Ouarzazate, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist schon so eine Wüstenstadt, wo es aber auch absurd ist, dass zum Beispiel Barcelona Direktflüge dahin hat.
Total, ne?
Und deswegen, warum?
Ja, das fand ich dann das Interessante. Also der Transfer war auf jeden Fall, finde ich, bisher mit das Spannendste hier, weil man halt super viel gesehen hat. Man durch solche kleinen Bergdörfer gefahren ist. Also um von Marrakesch nach Ouarzazate zu kommen, muss man über so ein Gebirge. Und das war halt wirklich, wie manchmal, wenn man sich bei YouTube so Videos anschaut, so die höchste Straße der Welt. Weil man hat halt gesehen, manchmal waren so Umgehungsstraßen gebaut, einfach weil vom Steinschlag einfach die Straße komplett verschüttet war. Habt ihr das auch gesehen?
Mhm.
Und man ist dann durch so kleine Ortschaften gefahren, wo dann Markt war und es war einfach so viel los in den Ortschaften.
Ja, ja, ja.
Und überall hingen so Schafshälften und Ziegenhälften, ja, ja, und irgendwelche Kuhköpfe mit komplettem Fell. Also es war dann natürlich schon irgendwie so eine andere Welt. Wir haben dann 2 Stops gemacht. Habe ich auch erfahren, die Fahrer müssen hier alle 1,5 Stunden Pause machen. Und die Polizei kontrolliert das regelmäßig. Also die haben dann auch so ein Fahrtenbuch, wo die es angeben müssen. Deshalb haben wir alle 1,5 Stunden eine Pause gemacht. Und dann ist halt, überall gibt es diese kleinen Cafés und Rastplätze. Und überall sind halt ungefähr 10 Katzen und so ein paar Hunde unterwegs. War auf jeden Fall, finde ich, sehr spannend. Und wenn man nach Ouarzazate reinfährt, kommt man als allererstes an den Filmstudios vorbei hier.
Genau.
Und das wusste ich auch nicht. Hier in Ouarzazate ist irgendwie Game of Thrones wurde da gedreht, Gladiator, Prince of Persia.
Die Mumie,
also 1000 Filme irgendwie.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass eben halt auch deshalb diese Direktflüge,
ja,
dass diese,
ja,
Direktflüge,
ja,
gibt.
Sein, ja.
Weil die natürlich, wenn die irgendwelche Hollywood-Stars einfliegen, die fliegen nach Barcelona und dann weiter nach Ouarzazate, könnte ich mir vorstellen.
Das stimmt, könnte Grund sein, ja. Aber auf jeden Fall, genau, hat man dann irgendwie schon auf diesem Transfer das Land ganz gut mal, ja, in Anblick nehmen können und sich anschauen können. Und es ist ja irgendwie, wir hatten echt ein schönes Hotel, es ist gut organisiert und ich hatte da den Sonntag noch Zeit, mal einen kleinen Recon-Ride zu machen, auf meinem Gravelrad nochmal alles auszutesten. Du bist einen Tag später gekommen und dann war ja gestern auch echt noch so ein bisschen Urlaubsfeelings, also mit Pool und am Pool chillen und schönes Wetter.
Wir müssen eigentlich aber nur die Geschichte vom Kellner erzählen.
Ja, das war
wir hatten wirklich den besten Kellner, glaube ich, ganz Marokkos erwischt. Vielleicht auch der ganzen Welt. Also es gibt auf jeden Fall nur einen Chefkellner.
Mhm.
Wir sind auch durch Kleidung unterschiedlich markiert. Und der Chefkellner war der Einzige, der Bestellungen aufnehmen konnte. Aber der Chefkellner hat das mit den Bestellungen aufnehmen und auch den richtigen Bestellungen niederschreiben nicht ganz so hinbekommen. Das heißt, er ist immer wieder mit Essen an den Tisch gelaufen und es war immer das falsche Essen. Dann hat er alle anderen Tische abgeklappert und es hat dann darin gegipfelt, dass Rick sich eine Pizza Margherita bestellt hat. Er kam mit einer Pizza Quattro Formaggi, wo man wirklich sehen konnte, wie der Schimmelkäse in der Mitte geschmolzen ist. Dann haben wir gesagt, so nee, Pizza Margherita. Er ist weitergelaufen, hat es noch an 2 Tischen versucht, kam dann zurück, hat Rick die Pizza hingestellt und hat gesagt, ja, das ist your Pizza. Dann meinte er so, nee, ich hatte Margarita. Meinte einfach nur so, it's only cheese und geht.
Ja.
Das war einfach seine Lösung des Problems. Und grundsätzlich, ja, am Vortag hattet ihr mit euch unterhalten. Also super erfahrener Kellner, irgendwie seit 35 Jahren. Ja. Spricht unglaublich viele Sprachen, aber eigentlich so sein Handwerk hat
genau, also die Story war halt, das war ganz witzig, wir waren ja einen Tag vorher da und da waren nur Norbert, Tibor und ich und wir wurden halt bedient und es war niemand anders da an dem Pool und hat Essen bestellt, von daher. Und selbst da war die Bestellung schon schwierig. Also wir mussten so 2-3 Mal kontrollieren, ob alles drauf ist. Und haben euch dann schon die Geschichte erzählt, dass der war super nett, der hat uns dann erzählt, ey, ich bin seit 35 Jahren hier Kellner. Und dann dachten wir uns so, ah krass, merkt man nicht. und die Story haben wir euch erzählt. Und dann waren wir halt am nächsten Tag, kamt ihr dann halt um 14 Uhr an. Wir haben uns getroffen, haben gesagt, komm, lass uns erstmal zusammen was essen. Und es hat dann ungelogen halt wirklich 2 oder 2,5 Stunden gedauert.
Ja.
Es war halt ein blödes Timing auch, weil natürlich irgendwie alle wollten zur selben Zeit essen und wir waren so mit die Letzten von denen, die dann bestellt haben. Deswegen, aber gefühlt sind auch alle anderen Tische vor uns sind einfach gegangen und sind dann irgendwo in die Stadt was essen gegangen, weil es so lange gedauert hat. Und dann war es, wie du sagtest, also einfach, die hatten gar keinen Plan, wer was bestellt hatte und wo das hingehört. Und also nach 1,5 Stunden ist Tibor mal reingegangen und die haben nicht mal angefangen, die Nudeln zu kochen. So, ne? Also die haben es einfach auch Gerichte vergessen zuzubereiten. Also das war, wir haben eigentlich den Nachmittag schön in der Sonne verbracht, aber alle so ein bisschen hangry, weil wir auf unser Essen gewartet haben. Und ja, dann gab es noch gestern eine Rennbesprechung, wo einmal so alles erklärt wurde, was wichtig ist. Und dann kam eigentlich auch schon der Morgen vom Rennen heute früh.
Genau, dann war auch schon Race Day. Es ging also früh los, aber der Vorteil ist, hier ist 1 Stunde Zeitverschiebung zu Deutschland. Das heißt, es sind trotzdem humane Zeiten, definitiv.
Also zur Zeitverschiebung können wir auch noch eine witzige Story erzählen.
Da gibt es auch noch eine Story dazu. Ja, um 8.30 Uhr war dann so der gemeinsame Rollout und wir sind quer durch die Stadt gefahren zu wieder passenderweise dem Drehort von Gladiator.
Genau.
Und da sollte es dann auch losgehen. Und da haben wir dann noch einen Kollegen von dir getroffen, witzigerweise.
Ja, Fritz Meinecke, also vielleicht kennen ihn einige von Seven vs. Wild, riesenbekannter YouTuber aus Deutschland. Und ich hatte gestern Abend noch zufällig gesehen, dass der gerade einen Marokko-Bikepacking-Trip macht. Fritz ist gerade total im Radsport-Bikepacking-Fieber. Ist ja sowieso so ein Survival-Guy und liebt Abenteuer, von daher ist er jetzt gerade voll auf Bikepacking hängen geblieben. Und ja, ich hatte irgendwie gestern gesehen, dass sein Zielort auf Strava nur 25 Kilometer weg war von Ouarzazate. Und dann habe ich ihm geschrieben. Und auf einmal stand er heute beim Start. Also es war sehr witzig. Immer nur über Insta-Kontakt gehabt. Also wir hatten ja auch nicht viel Zeit. 5 Minuten einmal kurz gequatscht. Dann mussten wir noch ein Intro aufnehmen, weil wir drehen ja auch eine regnige Jobfolge. Deswegen sind Norbert und Tibor ja auch dabei. Auf dem Motorrad, um das Ganze hier ordentlich zu filmen. Und yes.
Genau, dann sind die Männer gestartet zuerst, dann die Frauen hatten einen einzelnen Start und dann die Teams. Und Rick ist ganz motiviert in die erste Reihe gegangen und ich dachte mir so, oh, ich dachte, wir machen heute schön RTF. Dann hat es mich aber irgendwie auch direkt überkommen. Dann sind wir losgefahren, haben direkt gemerkt eigentlich, wir sind mit 2 Männern vorne und dann gab es nur noch eine Richtung.
Ja, dann sind wir... Ja, sind wir nicht Vollgas, aber wir haben schon Druck auf dem Pedal gehabt. Also wir haben schon gut durchgezogen.
Und, ja, definitiv.
Und es war halt, also ich glaube, es war ein italienisches Männerteam mit uns. Die haben sogar noch ein bisschen, die sind noch motivierter losgefahren. Die haben wir auch fahren lassen, weil wir müssen ja eigentlich nur gegen die Mixteams fahren und nicht gegen Männer-Männerteams. Und wir hatten, ja, wir sind halt dann auch Sportlerinnen und Sportler, ne? Wenn man dann einfach immer so in so einem Race-Mode ist und man sieht, keiner kann mitfahren, dann hat man auch voll Bock und lässt laufen.
Ja, vor allem, ich sag das hier im Podcast ja auch so häufig, ja Leute, macht nicht, wenn ihr krank seid und so, macht langsam. Und jetzt bin ich so das beste Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Und das habe ich natürlich auch so nach ein paar Kilometern dann schon gemerkt. Die Lunge hat sich nicht so richtig schick angefühlt, aber dann so wirklich Stopp sagen, ist auch schwierig.
Ja, die Motivation war da. Und dann sind wir eigentlich, aber ich würde sagen, so das erste Drittel lief schon noch richtig gut.
Ja.
Und dann sind wir halt, sorry, ich muss niesen, dann sind wir halt ein bisschen in die Berge gekommen. Also es gab 3 Anstiege und am ersten Anstieg sind wir dann eigentlich auch einfach unser Tempo gefahren. Aber ja, dann sind wir halt, also ich glaube, auf 1600 Meter oder sowas hochgefahren. Es wird kühler, trockene Luft, ein bisschen die Höhe. Und dann haben wir noch Lennart, dein Freund, aufgefahren von hinten. Und der hat einfach nur gesagt so, sag mal, ich bin 4 Minuten vor euch gestartet. Warum zur Hölle habt ihr mich aufgefahren?
Ja, vor allem waren wir dann auch zu dem Zeitpunkt schon auf die dritte Frau aufgefahren. Das ist mir dann aber auch erst am Ende aufgefallen.
Ja.
Also wir waren, glaube ich, schon ganz... ganz gut unterwegs, weil die sind ja alle vor uns, also mit Zeitabstand zu uns gestartet.
Ja, also die Männer mit 4 Minuten, die Frauen mit 2 Minuten Vorsprung.
Genau. Deshalb, also ich glaube, wir haben schon ein ganz gutes Tempo oder ordentliches Tempo drauf gehabt. Jetzt am Ende habe ich auch das Gefühl, ich habe ein bisschen Preis dafür bezahlt, aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Man muss aber sagen, weil du gerade gesagt hast, die erste Hälfte ist ganz gut gerollt. Wir haben aber trotzdem, glaube ich, auch beide gemerkt, Gravel fahren ist schon zäh. Also,
ja, voll. Also ich meine, man muss das ja auch so ein bisschen in Relation setzen. Wir fahren ja jetzt hier auch wahrscheinlich nicht gegen Ex-Profis, wir sind die einzigen beiden Ex-Profis. Wir fahren eher gegen Ehepaare oder Pärchen, die einfach, glaube ich, als Abenteuer hier teilnehmen. Und die werden sich schon vorbereitet haben, aber trotzdem werden wir beiden ja ein gewisses Grundniveau einfach haben, was die vielleicht nicht haben. Und wenn wir für unsere Verhältnisse schon, ich sag mal, bei 80-90% fahren, dann ist das halt bei Gravel, also nur mal, um es in Relation zu bringen, ich glaube, wir haben heute fürs Rennen, weiß nicht, 3 Stunden 15 oder sowas gebraucht.
Ja, ja.
Und der schnellste Mann war 2 Stunden 38 unterwegs, also auf den haben wir auch eine halbe Stunde verloren oder über eine halbe Stunde. Aber ja, also in unserer Kategorie, in der Teamwertung haben wir gewonnen, weil witzigerweise die Italiener, die uns am Anfang abgehangen hatten noch, die hatten dann ein technisches Problem, die haben wir überholt. Die haben dann später wieder zu uns aufgeschlossen.
Und dann gab es noch richtig Rennen.
Aber dann haben wir es richtig ausgefahren hinten raus und haben sie nass gemacht.
Also es war wirklich nochmal wild. Ich habe auch nämlich nicht mehr damit gerechnet. Ich wollte dann auch irgendwann nur noch ankommen und durchatmen. Und dann ging es für die letzten 8 Kilometer nochmal rechts weg in Gravel, weil das finale Stück war eigentlich bergab auf der Straße. Aber die letzten 8 Kilometer waren dann doch nochmal Gravel. Und dann habe ich schon gemerkt, die 2 Jungs wollen irgendwie so ein bisschen gucken, ob sie uns loswerden. Dann habe ich gemerkt, du zuckst auch schon, als da der Erste was versucht hat. Und dann wusste ich, ich muss jetzt mitgehen, sonst kriege ich Ärger.
Ja, sowas nicht. Ich dachte mir einfach nur so, komm, wir testen mal aus und du warst halt auch dran. Ne? Also, ohne mal vorzuspulen, am ersten Berg haben wir halt auf jeden Fall Lenny aufgefahren und der hat mal uns nochmal kurz eingenordet, würde ich sagen, dass er gesagt hat, ey, ihr seid jetzt schon ein super Rennen gefahren, jetzt macht wenigstens ein bisschen tranquilo. Das heißt, ich glaube, das war für uns sogar noch ganz gut, weil wir dann nochmal ein bisschen rausgenommen haben und immer noch auf Zug gefahren sind, aber vielleicht nur noch so bei 60-70%. Und dann kam es halt zu dieser Situation, 3 Anstiege geschafft, eigentlich nur noch bei Grunter zum Ziel. Wir haben dann auch eine gute Gruppe gehabt, man hat ja gemerkt, irgendwie wir haben dann... Es war halt dann wirklich alles so leicht bergunter mit 1-2% auf Asphalt, richtig Speed. Wir haben eigentlich auch alle aufgefahren.
Genau, wir hatten dann die dritte Frau, die war dann bei uns dabei, die Sarah Diekmeier. Und dann waren noch so ein paar, ich habe jetzt dann später auch gesehen, der eine war dann, ist auch egal. auf jeden Fall waren noch so ein paar andere Dudes dabei, eben Lenny und dann dieses Zweier-Männer-Team. Und man hat halt gemerkt, alle haben Bock auf jeden Fall.
Voll. Und dann sind wir, wie du gerade sagst, schon auf die letzten 8 Kilometer. Und ich habe direkt gemerkt, bei den Italienern, also wir hatten dann halt schon, Mix-Team hatten wir ja schon safe, aber dann dachten wir können auch overall das beste Team werden. Und warum das verschenken?
Und das haben die sich, glaube ich, halt auch gedacht.
Genau. Also,
und die wussten natürlich, wir wussten, dass die ein Mechanical hatten, weil wir ja an ihnen vorbeigefahren sind, als sie eine Mechanical hatten.
Ja, ja, ja.
Aber du hast ja auch... Du musstest ja auch anhalten wegen einem Mechanical.
Ja, genau,
das wussten
auch,
die natürlich nicht.
Ja. Ja, und man hat einfach dann gemerkt, dass wir also Sportlerinnen und Sportler sind, Ego da. Und ich habe aber gemerkt, dass bei denen, also der eine war noch fit, der hat auch dann direkt attackiert auf dem Gravel, aber halt ohne seinen Partner.
Ja.
Und der Partner, glaube ich, sich einfach nur so gedacht, ich bleibe einfach bei uns beiden. Und ich hab so gesehen oder schon eingeschätzt, ich glaube, den kriegen wir noch los irgendwie. Und dann haben wir Lenny auch noch an unserer Seite gehabt als Support. Und dann habe ich eigentlich nur geschaut, dass du dran bleibst und dran bist. Und irgendwann ist dann der andere, also der Kollege von dem, der vorne war, krachen gegangen. Dann haben wir den noch eingeholt. Ich glaube, dann war dem seine Motivation auch gebrochen, weil wir zu zweit waren und der halt seinen Partner nicht dabei hatte. Und ja, dann haben wir nochmal richtig Rennen gefahren und halt mit ordentlich Vorsprung auf die nochmal 20, 30 Sekunden oder so rausgeholt auf die und vor denen dann die Overall-Tagewertung gewonnen. Und ja, dem war es so extrem wichtig, uns dann fünfmal zu sagen, dass sie ein mechanisches Problem
haben. Sie haben uns sogar noch gezeigt, was am Lenker kaputt war.
Ja. Also wir hätten gewonnen, hätten wir das nicht gehabt.
Genau. Und ich musste so richtig über meinen Schatten springen, weil ich bin ja so eine kleine Panik-Lili. Und dann war das trotzdem jetzt nochmal so ein, also der Gravel hier ist jetzt schon ziemlich rocky, würde ich sagen. Ja. Also da sind schon so ein paar größere Flatscher dabei. Und dann ging es am Ende auch jetzt durch so ein, wie so ein Dorf, wo halt überall auch so Kinder standen, Autos.
Ja, ja, ja.
Und ich dachte mir, jetzt muss nur so eine Katze.
Ja.
Und dann habe ich die ganze Zeit ja im Hinterkopf, weil Janosch, also der Organisator vom Rennen, auch noch so beim Briefing gesagt hat, ja, das nächste so European Standard Hospital ist so drei Fahrstunden unterwegs. Und ich dachte nur die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich bleiben alle auf dem Rad. Und dann habe ich aber auch so Augen zu und durch und ich bleibe einfach an deinem Hinterrad und es wird schon gut gehen.
Ja, also das war auf jeden Fall die erste Etappe. Jetzt gerade singen wir nachmittags so ein bisschen angegraut und kaputt im Bett. Den Tagsieg kann uns keiner mehr nehmen, aber mal schauen, wie wir die nächsten Etappen ja verkraften werden.
Ja, weil morgen wird es bergig und ich muss sagen, die Berge waren definitiv heute nicht meine Freunde. Weil da muss man dann doch so ein bisschen drüber gehen, weil es auch in Abschnitten steil ist. Und ich glaube, sobald ich so ein bisschen Überschwelle gehe, dann wird es halt zäh. Deshalb, ich bin mal gespannt, wie es morgen wird. Wir sammeln ungefähr das Doppelte an Höhenmetern auf ungefähr der gleichen Strecke. Ja.
Ich wollte gerade sagen, morgen ist die Queen Stage, Etappe 3 und Etappe 4 sind dann ähnlich wie heute von der Distanz, also um die 90, 95 Kilometer, aber deutlich weniger Höhenmeter. Das heißt, ich glaube, das sind dann schon eher so, je nachdem wie der Wind kommt, kann man da schon auch einen ordentlichen Schnitt fahren. Morgen sollten wir auf jeden Fall ein bisschen mehr mit Köpfchen fahren. Also ja. Gut darauf achten, dass wir gut fuelen, wenn wir wieder mit den Teams starten, auch einfach erstmal vielleicht im Pulk zusammen losfahren und dann an den Bergen dann einfach unser Tempo fahren und gut ist. Und wahrscheinlich wird unser Tempo immer noch so sein, dass es reicht. Also wir haben ja vorher, es ist dann doch so witzig, wir haben vorher uns beide die ganze Zeit immer selbst, sag ich mal, so die Angst genommen, nee, wir haben ja auch nicht trainiert und
ja, eine Reisegruppe, Radwandern so.
Und jetzt ist man hier und dann war man doch wieder so motiviert. Aber ja, es kann doch immer noch alles passieren, ne? Wie du sagst, der Gravel ist sehr rocky. Also ich finde, du kannst hier jeden Moment dir die Felge in den Arsch fahren oder Platten. Also wenn das passiert, dann stehst du halt da. Und da muss man ein bisschen schon aufpassen und einfach.
Noch schlimmer, hat man ja auch in einem Reel gesehen, sind aber diese Sandpassagen.
Ja.
Also es war ja tatsächlich damit zu rechnen, dass es in der Sahara ab und zu mal Sand gibt. Gebe ich ja zu. Aber gerade es gibt so ein paar Senken, in die man so fast gefühlt blind reinfährt und dann liegt da halt auf einmal relativ tiefer Sand auch. Und ich hasse halt dieses Gefühl, wenn die Laufräder so anfangen zu schwimmen einfach.
Mhm.
Und meistens ist meine Reaktion dann darauf, erstmal aufzuhören zu treten, was das Ganze ja noch schlimmer macht. Also einfach weiter pedalieren, aber dazu muss ich mich dann echt immer überzeugen.
Das ist mir aufgefallen. Du hast halt ungefähr so 14 Mal, hui.
Ja.
Hui, du hast dann immer so kurz, hui, sagst du dann immer, dann gehst du so, was, hui, fahr jetzt da durch, hui, hui. Das ist so geil.
Ja, ist immer, entweder wenn ich irgendwie blöd auf einen Stein, also manchmal kommt man ja blöd auf den Stein, dir geht das Hinterrad weg, dann kommt entweder ein Hui von mir oder wenn ich so im tiefen Sand einfach auch merke, dass ich die Kontrolle kurz verloren habe.
Ja.
Hui-Momente.
Naja, aber ansonsten kann man sagen, es ist wirklich ein ganz wilder Mix hier. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gibt es Leute, die Ex-Profis sind oder richtige Gravel-Profis, die hier mitfahren. Irgendwie Peter Warkocz, Daniel Oss, Nathan Haas zum Beispiel, Thomas de Gendt ist auch da. Also die fahren alle das in der Einzeldisziplin der Männer. Bei den Frauen sind auch viele gute da. Und ansonsten sind aber auch wirklich ganz viele da, die halt einfach nur Bock haben, als mitzufahren, Abenteuer, wo es wahrscheinlich auch einfach nur darum geht, irgendwie ins Ziel zu kommen.
Ja, einen Kollegen, ich bin dann später nochmal, wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht und sind nochmal zum Ziel gelaufen und einer ist halt eineinhalb Stunden oder sowas nach uns ins Ziel gekommen. Und hat sich direkt erstmal die Fluppe ins, in den Mund.
Legende.
Und ist mit dann das Fahrrad zurückschieben zum Hotel und schön eine gepafft dabei.
Ja, also es ist wirklich ein ganz, ganz wilder Mix. Auch irgendwie Leute aus 30 Nationen dabei. Also wirklich auch sehr international. Und gestern waren wir halt alle zusammen im Hotel. Heute und morgen ist das Ganze auf 4 Hotels aufgeteilt. Und dann die letzten 2 Nächte ist man wieder, oder die letzte Nacht vor allen Dingen dann, sind wir alle dann im Sahara-Camp, also wirklich komplett in der Wüste, im Desert.
In so Zelten.
Genau, das heißt, das ist ja die allererste Edition vom Sahara Gravel und ich habe ja Tanja so ein bisschen da reingelabert, ich gedacht habe, boah, das sieht irgendwie cool aus, lass das machen. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das in den nächsten Jahren größer wird. Also ist schon ein richtig cooles Rennen und unabhängig davon, ob man Shell fahren will oder nicht, einfach eine geile Erfahrung.
Ja, genau. Also das habe ich heute auch wieder gedacht. Ich finde es auch tatsächlich jetzt cool, dass wir dieses Pair-Format gemacht haben, weil ich glaube, es ist nochmal ein bisschen stressfrei. Ich glaube, wenn wir jetzt beide einzeln fahren würden, dann hätten wir uns gar nicht eingebremst bekommen, glaube ich. Und dann kommt halt irgendwie so richtig der Ehrgeiz durch. Jetzt so als Team hat man dann trotzdem, man ist die ganze Zeit nicht alleine, man guckt so ein bisschen nacheinander. Das fand ich jetzt schon sehr angenehm.
Voll. Das war auf jeden Fall, also ich finde es auch richtig cool, im Team zu fahren. Das macht schon Bock. Das macht richtig Bock. Nee, also, das ist, können wir so berichten, nach Tag 1. Ich bin mal gespannt. Wir haben auch ehrlicherweise, so wie wir immer sind, keinen großen Plan gemacht, ob wir jetzt nach jeder Etappe mal irgendwie ein kurzes Update geben und Fabi was schicken und ob es dann am Ende einen großen Podcast geben wird, ob jetzt die Folge direkt rauskommt als Folge. Das können wir gleich nochmal im Nachhinein vielleicht mal kurz besprechen. Und die Frage ist jetzt für mich auch, wollen wir überhaupt noch über andere Dinge sprechen oder wollen wir es beim Sahara-Gravel belassen? Ich glaube, wir haben jetzt eine knappe halbe, dreiviertel Stunde oder so.
Halbe Stunde haben wir jetzt auf der Uhr.
Ob wir nicht lieber 3-4 kurze Folgen machen, immer so nach jeder Etappe?
Ja, eigentlich. Ich meine, wir waren jetzt heute auch nur so zum, wie gesagt, es ging ja früh los. Und dann waren wir halt auch einfach schon so kurz vor 1 hier.
Ja.
Das heißt, wir haben ja eigentlich den Nachmittag immer ganz gut Zeit, was zu machen.
Und so viel, wie bis jetzt schon passiert ist, also 2 Storys können wir noch nachreichen. Wir hatten einmal gerade das Thema Zeitverschiebung angestoßen. Das war auch,
erzähl du es aus deiner Perspektive und ich erzähle dann mein Add-on.
Also wir sind ja wie gesagt Freitagabend nach Marrakesch geflogen, waren relativ spät da. Wir hatten totale Probleme bei der Einreise am Zoll, weil dadurch, dass wir hier eine regnige Jobfolge drehen, haben wir natürlich ein bisschen Kameramaterial dabei. Und unsere größte Kamera, die F6, die ist nicht durch den Zoll gekommen. Also uns war bewusst, dass Drohnen nicht mit eingeführt werden dürfen nach Marokko. Aber ja, von Kameras wussten wir nichts. Und die haben uns halt abgefangen oder die haben die halt beim Rausgehen im Scanner gesehen und haben gesagt, ey, warum habt ihr eine Kamera dabei, was wollt ihr filmen? Und dann haben wir halt so gesagt, ja, wir sind einfach Radsportler, wir machen hier so ein Rennen mit und drehen was für YouTube. Und dann haben die halt gesagt, ja, habt ihr eine Drehgenehmigung? Die haben wir dann noch irgendwie versucht, über die Organisation zu bekommen, aber das war eher halt eine Einladung, dass wir bei dem Rennen dabei sind, aber keine richtige Drehgenehmigung. Von daher mussten wir die abgeben. Und in dem ganzen Stress sind wir dann halt, das hat uns auch ein bisschen Zeit gekostet, sind wir relativ spät erst angekommen, Freitagabend dann ins Bett einfach gefallen, sind Samstagmorgen aufgestanden, haben den ganzen Samstag eigentlich in Marokko verbracht und alles in der Annahme.
Marrakesch.
Ja, Marrakesch und dann halt, das war ja der Tag vom Transfer, das heißt eigentlich den ganzen Tag in Marokko verbracht, ohne dass uns aufgefallen ist, dass es eine Zeitverschiebung gibt. Es ist uns dann erst am nächsten Tag, also am Sonntagmorgen aufgefallen, als Norbert einen Quad um 9 Uhr bestellt hatte und dann, wie es ein guter Deutscher macht, um 9.05 Uhr bei der Rezeption mal Alarm zu schlagen, es ist 9.05 Uhr, warum ist mein Quad noch nicht da? Und dann hat die Rezeption zu ihm gesagt, nee, es ist erst 8.05 Uhr, das kommt dann erst in 55 Minuten. Und dann ist er völlig verwundert ins Zimmer zurück und hat Tibor und mir gesagt, ey, anscheinend gibt es hier eine Zeitverschiebung. Und dann haben Tibor und ich gesagt, ey, krass, gab's ja in Marrakesch nicht, dann sind wir einfach auf dem Transfer von Marrakesch nach Ouarzazate in eine andere Zeitzone gefahren, deswegen wahrscheinlich. Und die Info habe ich halt Tanja per Sprachnachricht geschickt, um sie mit der Info abzuholen.
Und ich krieg um 8.30 Uhr so eine Sprachnachricht von Rick, der sagt, ey, ist krass, zwischen Marrakesch und Ouarzazate ist Zeitumstellung. Hier ist erst 8.30 Uhr. Und ich so, hier ist auch 8.30 Uhr.
Und dann sind wir dem Ganzen nochmal auf den Grund gegangen. Und dann einfach gecheckt, okay, alles klar, irgendwie, wir haben es am ersten Abend nicht gepeilt, wir waren dann noch nicht im Internet, unsere iPhones hat sich noch nicht umgestellt und deswegen haben wir einfach irgendwie gedacht, wir sind in der deutschen Zeit Und das war halt dann für eineinhalb Tage lang so. Naja, Lost in Translation. Und das zweite Witzige war heute, dass ich halt, wie schon dreimal jetzt erwähnt, Tibor und Norbert dabei habe für eine Rickniese Job-Folge. Ratet mal, wenn wir die ersten 70 Kilometer nicht gesehen haben. Tibor und Norbert, die fahren nämlich mit dem Motorrad mit, um das Ganze zu filmen. Und irgendwann kam nur Janosch, der Rennleiter, vorbei und hat gesagt, übrigens, bei deinen Jungs ist der Tank alle. Die stehen in der Wüste und schauen halt irgendwie, wie der Tank wieder voll wird. Und dann hat der Janosch denen halt einen Kontakt gegeben, der dann extra zu denen kam, Tank aufgefüllt hat. Und also die sind einfach liegen geblieben auf Etappe 1. Deswegen wir wahrscheinlich jetzt nicht so viel Footage von der ersten Etappe im YouTube-Video haben werden.
Ja, genau. Und ich habe so richtig gemerkt, so Rick war schon so leicht angesäuert, weil ich so dachte, jetzt habe ich die Jungs dabei und ich sehe die bei einem 100-Kilometer-Rennen so 4 Kilometer.
Klasse. Mega. Richtig geil, dass wir eine Folge drehen. Nee, aber die konnten ja nichts dafür. Das war Fazit zur ersten Etappe. Ansonsten im Radsport. Pogacar gewinnt UAE Tour, Vingegaard gewinnt, Algarve habe ich gesehen. Algarve war halt witzig, weil die erste Etappe war einfach ein Massensprint auf der
zwei Spuren.
Auf zwei Spuren. Also es gab einen Massensprint neben der Ziellinie, der eigentlichen, da wurden die fehlgeleitet im Finale. Habt ihr, also alle, die den Podcast hören, werden das eh wahrscheinlich mitbekommen haben. Von daher, lass uns. Wir hören uns morgen wieder nach Etappe 2.
Machen wir.
Tschüssi. Ciao, ciao.